Ich darf euch noch die Bibelstelle von heute vorlesen. Die steht in Matthäus 20, die Verse 17 bis 28. Auf dem Weg nach Jerusalem hinauf nahm Jesus die 12 Jünger beiseite und sagte zu ihnen: Passt auf, wenn wir nach Jerusalem kommen, wird der Menschensohn an die Hohenpriester und die Gesetzeslehrer ausgeliefert. Die werden ihn zum Tod verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Diese werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Da trat die Mutter der Zebedäus-Söhne in Begleitung ihrer Söhne an Jesus heran und warf sich vor ihm nieder. Sie wollte etwas von ihm erbitten. Was möchtest du? Fragte er. Sie antwortete: Erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich einmal rechts und links neben dir sitzen. Aber Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den bitteren Becher austrinken, den ich trinken werde? Ja, das können wir, erklärten sie. Jesus erwiderte: Aus dem Leidensbecher, den ich austrinken muss, werdet ihr auch trinken. Aber ich kann trotzdem nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links von mir sitzen wird. Das hat mein Vater entschieden. Die 10 anderen hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben.
Ja, seid ihr wach? Seid ihr voll aufmerksam, voll da? Das ist eine extrem wichtige Bibelstelle, die wir heute Morgen durchmachen. Besonders für solche, die Leiter sind oder gerne Leiter sein wollen in dieser Gemeinde. Nicht nur in dieser Gemeinde, sondern im Reich Gottes. Und wollen wir das nicht alle, wollen wir nicht alle Einfluss ausüben für Jesus? Eigentlich geht es hier um geistliche Reife. Und wenn du nicht die Einstellung hast, die Jesus uns hier heute lehrt, dann kannst du eigentlich kein Leiter sein. Und wenn du schon einer bist und die Einstellung nicht hast, dann warst du eigentlich nicht bereit dazu. Dann war es ein Fehler. Erstmal. Und manchmal bringt dir eine Position erst eine falsche Haltung oder eine Charakterschwäche ans Licht. Aber wenn du nicht diese Haltung hast, dann bist du überfordert eigentlich mit der Position, die du hast und nicht bereit, hast einen falschen Fokus. Das heißt, du musst deine Einstellung ändern oder du musst zurücktreten und einen anderen reinlassen, der die richtige Einstellung hat. Die Frage ist, warum tust du, was du tust? Warum willst du eine Leiterposition? Warum bist du hier heute Morgen? Um etwas zu bekommen? So diese Einstellung: Segnet mich, ihr habt eine Stunde Zeit dafür. Oder bist du hier, um ein Segen zu sein, um zu geben, um aufzuerbauen? Das hat was mit Charakter zu tun, das hat was mit einer Einstellung zu tun, nicht mit Begabung. Erstmal. Einstellung ist viel wichtiger als Begabung. Du kannst eine Gabe missbrauchen, um dich in den Mittelpunkt zu stellen. Hey Leute, guckt mal, wie toll ich predigen kann oder wie toll ich singen kann oder wie toll ich beten kann, wie toll ich kochen kann, was immer, wie lustig ich bin. Oder du kannst deine Gabe gebrauchen, um andere zu segnen, um andere zu beschenken, um andere aufzuerbauen. Deswegen hat Gott sie dir gegeben eigentlich. Und was machst du, wenn ein Begabterer als du dazukommt? Fühlst du dich bedroht? Willst du deine Position verteidigen? Oder geht es dir darum, andere zu befähigen, andere zuzurüsten, andere zu ermächtigen, dass sie in ihre Berufung kommen? Letztendlich, eigentlich geht es für jeden von uns darum, dass wir uns überflüssig machen, dass wir unseren Dienst multiplizieren. Freust du dich, wenn andere, wenn Jüngere hochkommen? Dann zeigt das sehr viel über deine geistliche Reife. Hier sehen wir Jesus, unser Vorbild. Er war Gott. Er ist der Höchste. Er ist der Größte. Er ist der Fähigste. Und wir lernen über ihn, er wurde Mensch. Er hat sich entleert, entäußert, je nach Übersetzung Philipper 2. Er hat sich erniedrigt und er wurde Mensch. Er wurde Diener. Und als Mensch erfunden, hat er sich noch einmal erniedrigt und ging für uns ans Kreuz. Das war seine Haltung, seine Einstellung. Er hat nicht andere für sich aufgeopfert, sondern er hat sich für andere aufgeopfert. Und weißt du was? Irgendjemanden opferst du auf. Jeder Mensch. Entweder andere für dich oder dich für andere. Das ist eine Grundsatzentscheidung, die wir treffen müssen in unserem Leben. Also beobachte das mal bei dir selbst, so ganz still, Selbstbeobachtung, Selbstreflexion. Für wen oder was opferst du? Für dich oder dich für andere? Wen machst du groß? Der Schlüsselvers ist Vers 28, wo es hier heißt, wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und so ist es für uns im Vers 26, unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Also leiden im Reich Gottes bedeutet dienen, bedeutet geben, bedeutet sich opfern, nicht bekommen, nicht nehmen, nicht andere für mich, für meine Zwecke zu gebrauchen. In der Gemeinde Jesu steht die Leitungspyramide auf dem Kopf, also so. Okay? Der ganz oben ist, ist eigentlich ganz unten. In der Welt, wie ihr wisst, ist es anders. Wenn ihr so diese Organisationszeichnungen seht, diese Organigramme, dann ist es eine Pyramide. Geht's von oben nach unten. Und wer möglichst viele unter sich hat, der ist der Größte. Im Reich Gottes ist es andersrum. Wer den meisten dient, ist der Größte. In der Welt ist es so, je höher oben du bist, desto enger wird es da oben, ne? Desto dünner wird die Luft. Und was machen die Leute? Die Leute treten dann nach unten. Oder von mir aus mit dem Ellbogen, um sich irgendwie Luft zu verschaffen. Auf die Seite, so. Und das sehen wir bei den Jüngern hier. Die Jünger, die waren noch sehr weltlich beeinflusst, die haben noch sehr weltlich gedacht. Im Kapitel 18 haben wir das schon gesehen, wo sie Jesus gefragt haben, wer ist der Größte im Reich der Himmel? Und wahrscheinlich haben sie alle gehofft, dass Jesus sagt, du Petrus oder du Johannes oder du Simon oder du Günther. Und wir wissen, sie haben bis zum letzten Abendmahl gestritten. Bis zum letzten Abendmahl, das ist so krass, wo Jesus diese Einsetzungsworte gesprochen hat. Das letzte Mal mit seinen Freunden zum Andenken an ihn und die Jungs hatten eines im Kopf. Wer ist der Größte? Ich bin größer als du. Ich bin besser als du. Ich will oben sein. Du wirst mir dienen. Und wir haben letztes Mal diese Menschenmassen gesehen, die auf dem Weg nach Jerusalem waren. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Menschen damals eine sehr irdische Vorstellung hatten von dem Reich des Messias, das im Alten Testament verheißen war. Im Kapitel 19 hatte Jesus gesagt, ihr werdet auf 12 Thronen sitzen und ihr werdet die 12 Stämme Israels richten. Das haben die Jünger sicher gerne gehört. Und dann im Kapitel 20 haben wir weiter gesehen, Jesus sagt, es ist alles aus Gnade, nicht weil ihr es verdient habt. Und dann haben wir letztes Mal die Leidensankündigung gesehen. Sie werden mich verraten, sie werden mich überliefern, sie werden mich verurteilen, sie werden mich verspotten, sie werden mich geißeln, sie werden mich kreuzigen. Und dann als nächstes, so wie die Faust aufs Auge, diese Begebenheit. In all dem hatten die immer noch das im Kopf. Okay, wenn wir hier 12 Throne haben, wer wird denn jetzt der Erste von uns sein? Wer wird denn als Nächstes neben Jesus sitzen? Und beobachtet hier den Kontrast zwischen Jesus, der seinen Thron verlassen hat, sich erniedrigt hat, um uns zu dienen, und diesen Menschen hier, die so verzweifelt groß sein wollen. Im Vers 20 lesen wir, dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Ihr Name war Salome, die Tante von Jesus. Johannes und Jakobus, die waren Cousins von Jesus und die versuchen so ihr Vitamin B zu benutzen. Also hier, wir haben hier so eine kleine Familienverschwörung. Und die zwei Jungs schicken ihre Mama vor, weil die gute alte Tante Salome vielleicht einen größeren Einfluss auf Jesus hat. Und sie warf sich vor ihm nieder. Eine Geste der Unterwürfigkeit, der Anbetung. Sie warf sich vor ihm nieder. Was für ein Schauspiel. Reinschleimen, so Zucker um den Mund streuen, hier ins Hinterteil reinkriechen von Vorgesetzten. Das ist eine beliebte Manipulationstaktik, um seine eigene Karriere voranzubringen, um nach oben zu kommen in der Welt. Und hier haben wir die Tante Salome, die heuchelt Unterwürfigkeit, obwohl sie eigentlich den Herrn manipulieren will, dass er ihren Willen tut. Manipulieren heißt, du willst jemanden anderen dazu bringen, deinen Willen zu tun, selbst wenn er vielleicht gar nicht tun will. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Schleimen, wie hier, ist eine. Jemand anderen so unterschwellig ein schlechtes Gewissen machen. Hey, wenn du nicht tust, na eigentlich, ja, bist doch Christ, so in die Richtung. Oder Mitleid erregen, oh, ich bin ja so arm. Oder Angst irgendwie zu erzeugen, Gruppendruck zu gebrauchen. So dieses, hey, alle tun's. Und so weiter und so fort. Es gibt viele Möglichkeiten, um zu manipulieren. Jakobus sagt uns was ganz anderes. Er sagt uns, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Also lasst ihn ran. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Menschen, die sich selbst erhöhen wollen, die manipulieren. Das heißt, sie legen selbst Hand an. Das Wort kommt aus dem Französischen eigentlich und bedeutet so viel wie Hand haben. Wir haben das Wort manuell. Ne? Manuelle Schaltung ist die, wo du den Schalthebel in der Hand hast. Also sie vertrauen dem Herrn eigentlich nicht. Sie sind dem Herrn nicht hingegeben, sondern eigenwillig. Und versuchen dann andere zu manipulieren für ihre Zwecke. Andere fremd zu bestimmen, andere zu beeinflussen, am besten ohne, dass sie es merken, dann ist es am allerbesten. In der Parallelstelle in Markus 10, Vers 35, haben wir noch ein bisschen genauere Information. Da sagen sie zu Jesus, Herr, wir wollen, dass du uns tust, um was wir bitten. Das waren so die ersten Worte des Glaubens, positives Bekennen, name it and claim it, Jünger. Herr, wir sagen dir, was du für uns tun sollst. Und wir beanspruchen das im Glauben im Namen Jesu. Und dann, wenn wir das die richtige Formel reinwerfen, dann muss er tun, was wir wollen. Also Manipulation, in dem Sinn versuchen wir Gott zu manipulieren für unsere Zwecke, statt dass wir seinen Willen suchen. Und das ist eine total falsche Haltung, ne? Also erstens mal, kannst du Gott oder Jesus nicht manipulieren? Der ist absolut souverän. Du kannst fordern, so viel du willst. Wenn er es nicht tun will, dann wird er es nicht tun. Werden wir auch hier sehen, die Erfahrungen werden die Jünger machen. Und dann zweitens ist es natürlich eine totale falsche Haltung. Eine Rollenumkehr. Zu sagen, ich bin der Herr und Gott, du bist mein Diener. Da ist was faul in dem Bild. Er ist Gott, wir sind seine Geschöpfe, er ist der Herr, wir sind seine Diener. Jesus hat seinen Jüngern gelehrt zu beten, Vater im Himmel, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das hat Jesus im Garten gebetet, wie der Arthur vorhin weitergegeben hat. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das war seine Haltung. Und so Fürbitte bedeutet eigentlich, dass wir mit ihm zusammenarbeiten, dass sein Wille geschieht. Also wenn wir beten, wollen wir immer fragen, Herr, was ist dein Wille? Und dann wollen wir seinem Willen gemäß beten. Wir sind seine Diener, nicht er unser Diener. Und glauben wir das manchmal, dass wir Gott manipulieren können oder versuchen wir Gott zu manipulieren, um irgendwas zu bekommen, was wir wollen? So ähnlich wie die Salome hier. Herr, ich werfe mich vor dir nieder, ich bete dich an, ich singe heute ganz laut oder ich lese heute ein Kapitel mehr, weil ich will das oder das von dir. Und weil ich brav mein Ding mache, wenn ich das mache, dann musst du mir geben, was ich will, so dieses Denken. Habt ihr das schon mal getan? Wisst ihr was, es funzt nicht. Unser Gott ist nicht bestechlich. Du kannst ihn nicht manipulieren. Im 5. Mose 10 heißt es, der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemand bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt. Du kannst ihn nicht manipulieren. Und was für ein Kontrast ist Jesus zu diesen Manipulierern hier? Jesus hat ganz klare Anforderungen an seine Jünger, ganz klare Anforderungen an seine Nachfolger definiert. Selbstverleugnung. Wenn du mir nachkommen willst, dann verleugne dich selbst und folge mir nach. Ganz klare Ansagen. Jesus hat seinen Nachfolgern nicht das Blaue vom Himmel versprochen. Er hat ihnen Verfolgung versprochen sogar. Er war total ehrlich zu ihnen. Und dann hat er gesagt, Jungs, jetzt müsst ihr die Kosten überschlagen, ob ihr das wirklich wollt. Da war nicht irgendwie was hintenrum bei Jesus. Jesus hat nichts schön geredet, er hat nichts irgendwie hingebogen. Er hat ganz klare Ansagen gemacht. Und dann, als viele Leute ihn verlassen haben, wegen dem, was er gesagt hat, hat er zu seinen Nachfolgern gesagt, und, was ist mit euch? Ihr 12, wollt auch ihr mich verlassen? Ihr habt die Freiheit. Eure Entscheidung. Also Ehrlichkeit und Freiheit, das ist Jesu Leitungsstil. Und wisst ihr was, Diener können sich das leisten. Diener haben Freiheit dazu, weil denen geht es ja nicht um sich selbst. Die haben ja nichts zu verlieren in dem Sinn. Und so kommen sie hier zu ihm. Vorne die Mama wahrscheinlich, hinten ein bisschen Abstand, die Jungs. Kleine Familienverschwörung. Und jetzt mal eine Frage an euch Eltern. Wie reagiert ihr Eltern, wenn euer Kind zu euch kommt und sowas sagt? Du Papi, ich will, dass du mir das gibst, warum ich dich bitten werde. Oder meine Tochter sagt manchmal, Papi, ich frag dich was und du musst ja sagen. Oder Papi, sag ja und dann sage ich dir, was ich will. Wie reagiert ihr drauf? Was denkt ihr? Zuerst denkst du dir, da ist was faul. Das stinkt nach Manipulation, oder? Und was sagst du als nächstes? Okay, was willst du? Sag mir zuerst, was du willst, und dann sage ich dir, was ich damit tun werde. Kein Blankoscheck. Und das macht Jesus auch hier. Vers 21, er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, bestimme, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in deinem Reich. Aha, darum geht's. Posten, Schacher, die Plätze neben dem König, das waren die Ehrenplätze natürlich, also in heutiger Sprache würde sie sagen, Jesus, du bist der Präsident, mach meine zwei Jungs zu deinen Vizepräsidenten. Und das ist eines, was wir sehen, Machthunger, Geilheit auf Positionen, groß sein wollen, das macht uns geistig blind. Seht hier Vers 22, Jesus aber antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Macht uns geistig blind. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Geht hier um den Kelch seines Leidens. Sie sagen zu ihm, wir können es. Totale Arroganz, oder? Erstens haben sie nichts verstanden und zweitens macht Hunger, macht arrogant. Und es gibt nichts Hässlicheres als arrogante, eingebildete, hochnäsige, stolze Diener Gottes. Das ist, und ich glaube, Jesus fühlt sich genauso darüber. Das ist abschreckend, das ist abstoßend und der Herr ist da nicht erfreut. Das Gegenteil ist Jesus. Jesus, obwohl er Gott war, der sich selbst erniedrigte, und er hat im Kapitel 11 schon gesagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Demütig sein bedeutet, du bist auf andere ausgerichtet, nicht auf dich selbst. Lernt von mir, denn ich bin von Herzen sanftmütig und demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, sagt Jesus. Seht ihr, Selbstsucht um Positionen kämpfen, das ist auch unheimlich stressig. Jesus war demütig, Jesus war sanft, Jesus war voll Frieden. Und deswegen waren die Leute so gern mit ihm zusammen. Die Kinder waren gern mit ihm zusammen, die haben ihn geliebt. Vers 23, er spricht zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, also ihr werdet mitleiden. Jakobus war der erste Märtyrer der Kirchengeschichte, der erste Apostel, der hingerichtet wurde für seinen Glauben. Und Johannes wurde gefoltert und verbannt für seine Nachfolge von Jesu. Also beide hatten Anteil am Leiden für Jesus. Mein Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, das steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Jesus war zufrieden damit, es in den Händen des Vaters zu lassen. Dann lesen wir weiter im Vers 24. Und als die 10 es hörten, also die 10 anderen von den 12 Aposteln, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Wahrscheinlich waren sie so richtig wütend. Ich denke mir vor allem, weil sie sich gedacht haben, warum war ich nicht der Erste, der daran gedacht hat, Jesus zu fragen, zu seiner Seite zu sitzen. Jetzt haben die zwei um uns ausgebotet. Jetzt bin ich aber richtig wütend. So Wadelbeißerei geht wieder los. Und dann sagt Jesus, oder Vers 25, Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen. Also die Regenten der Heiden, der Gottlosen, die nicht den wahren Gott kennen, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Also wenn du diesen Wunsch hast, andere zu beherrschen, dann bist du weltlich. Manchmal sieht man sowas, auch in Gemeinden, geistlichen Missbrauch eigentlich in der Gemeinde, dass ein Pastor oder ein Leiter oder ein Ältester seine Position missbraucht, versucht seine Schäfchen zu beherrschen, kontrollieren, manipulieren, auszunutzen, zu gebrauchen, dass die Schäfchen mir hörig sind oder ich versuche ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da gibt es eine ganze Theologie, die das praktiziert. Dass ich Macht habe, dass ich Ansehen habe. Manchmal sogar bis hin zu sexuellem Missbrauch, wie ihr wisst. Und Jesus würde uns hier sagen, das ist weltlich. Das ist heidnisch. Das ist nicht christlich. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Und Petrus schreibt an die Leiter, 1. Petrus 5, Verse 1 bis 3, die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, weil ich was davon haben will, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Schafe kann man nicht treiben, wirklich. Schafe folgen, der Hirte geht voran. Schafe sind keine Kühe, die du treibst. Du musst vorangehen, du musst ein Vorbild sein. Vers 26, unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen, also Jesus, nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das Wichtigste für Leiter im Reich Gottes ist ein demütiges, dienendes Herz. Wir sind nicht da, um bedient zu werden, sondern wir sind da, um zu dienen. Wir sind nicht da, um zu bekommen, sondern wir sind da, um zu geben. Und da kommt auch echte, wahre Autorität her. Menschen, Schafe folgen, weil sie sich wohlfühlen bei dir, weil sie sich sicher fühlen, weil sie sich angenommen fühlen, geliebt fühlen, weil du ein Vorbild bist. Hey, der denkt nicht oder sie denkt nicht an sich. Sondern die denkt an, oder er denkt an mich. Er investiert in mich. Er dient mir. Schafe folgen dir, weil du dich für sie aufopferst, nicht sie für dich. So wie Jesus, der Sohn des Menschen, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Und weißt du was, dann brauchst du gar keine Position, dann brauchst du gar keinen Titel, dann hast du natürliche Autorität. Dann kannst du sagen, wie der Apostel Paulus gesagt hat, folge mir, wie ich Christus folge. Wenn du auf einen Titel pochen musst, dann hast du eigentlich schon verloren. Dann ist es ein Zeichen, dass da schon was faul ist. Oder von mir aus, wenn du deiner Frau sagst, Weib, ordne dich unter. Da weißt du schon, irgendwas läuft faul. Vielleicht kennt ihr Leute, die eine Position haben, aber eigentlich null Autorität haben, weil sie kein Vorbild sind, weil sie nicht Jesus ähnlich sind. Und die Menschen spüren das. Die spüren das, hey, dir geht es nur um dich. Wir sind dir eigentlich egal. Also warum soll ich dir nachfolgen? Warum soll ich tun, was du sagst? Ganz natürlich. Also bevor du dich als Leiter über deine Schafe beschwerst, frag dich lieber mal, bin ich ein guter Hirte? So wie Jesus. Bin ich gekommen, um zu dienen oder um mich bedienen zu lassen? Bin ich gekommen, um zu geben oder bin ich gekommen, um zu empfangen? Bin ich ein Hirte oder bin ich ein Mietling, wie Jesus es genannt hat? Ich möchte euch zum Abschluss noch ein längeres Zitat vorlesen. Mache ich nicht oft, aber heute will ich es tun aus einem kleinen Büchlein mit dem Titel Nicht um sich dienen zu lassen von Jay Horsberg. Oder der Untertitel ist, was hat dich ärgerlich gemacht? Nicht um sich dienen zu lassen oder was hat dich ärgerlich gemacht? Ihr könnt es auf der Webseite von der Calvary Chapel in Heidelberg lesen oder runterladen, den ganzen Artikel. Er führt da ein paar Beispiele an, ein paar Tests für unsere Motivation. Eine Überschrift, die er da hat, wirst du übergangen? Du wirst übergangen, ignoriert, beiseite geschoben oder dein Arbeitgeber oder Arbeitnehmer nimmt nicht die angemessene Rücksicht. Oder dein Nachbar behandelt dich nicht mit dem Respekt, der deiner Stellung, deinen Fähigkeiten, deinem Charakter gebührt. Du fühlst das sehr stark. Und tatsächlich bist du wütend darüber. Warum? Ist es deshalb, weil du gekommen bist, um zu dienen und man hat dir dieses Privileg entzogen? Nein, ganz und gar nicht. Es ist deshalb, weil deine Gefühle, deine Rechte, deine Gaben, deine Position, deine Würde, dein Ansehen nicht anerkannt wurden. Dir wurde nicht gedient. Und du bist gekommen, um dir dienen zu lassen. Deshalb der Sturm. Nächste Überschrift. Bist du neidisch? Oder denke mal über diese abscheuliche Sache nach, den Neid. Was ist das? Jemand wird gelobt oder über dich gesetzt. Jemand macht etwas besser als du. Jemand anderes hat mehr Glück. Die Ehre, der Erfolg, die Popularität oder die Belohnung ist an ihn gegangen. Du wolltest es für dich haben. Du bist gekommen, um dir dienen zu lassen. Und weil ihm gedient wurde und nicht dir, bist du neidisch. Ignoriert? Fragezeichen. Aber es war nicht richtig, sagst du. Er hatte kein Recht, mich zu ignorieren, mich zu missachten oder mich so zu behandeln, wie er es getan hat. Und es war sehr ungerecht. Jene andere Person hätte mir nicht vorgezogen werden dürfen. Das mag absolut wahr sein. Und wir entschuldigen in keiner Weise falsche Behandlung oder Ungerechtigkeit. Aber du bist ein Jünger Jesu. Und ich frage dich, wenn du gekommen wärst wie unser Meister, nicht um dir dienen zu lassen, sondern um zu dienen, wärst du so sauer und so wütend und so neidisch? Das Problem ist, du bist gekommen, um dir dienen zu lassen. Nicht gelobt? Du warst nett zu jemandem. Du hast ihm einen Dienst erwiesen, es hat dich etwas gekostet. Natürlich dachtest du, deine Güte würde anerkannt werden. Sie wurde es nicht oder zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem es deiner Meinung nach hätte geschehen sollen. Du hast reichlichen Dank erwartet und viel Aufhebens und dein Freund hat es kühl entgegengenommen. Und fast möchtest du voreilig sagen, dass du nie wieder jemand eine Freundlichkeit erweisen wirst. Warum? Du hast jemandem gedient. Du hast jemandem geholfen, der es brauchte. Ja, aber dir wurde nicht gedient. Du wolltest, dass man dich für sehr gut und freundlich und großzügig hält. Das bedeutet, du hast erwartet, dass der andere dir dient mit Dank und Lob und vielleicht einer kleinen Schmeichelei. Ja, wenn wir kommen, um uns dienen zu lassen, dann trifft uns manchmal ein gewaltiger Schock. Nächste Überschrift, christlicher Dienst. Du bist in christlicher Arbeit engagiert. Du bist ein Sonntagsschullehrer oder machst Hausbesuche oder irgendeinen Dienst in der Gemeinde. Oder vielleicht hilfst du beim Mütterkreis, in der Arbeit unter Bedürftigen oder hältst Kontakt mit den Missionaren. Und jetzt denkst du darüber nach, die Arbeit aufzugeben. Warum? Geht es dir gesundheitlich nicht gut? Hast du gerade keine Zeit mehr für den Dienst? Gibt es dringliche Verpflichtungen zu Hause? Nein, nichts dergleichen ist der Grund. Bist du unerwünscht? Wird dein Dienst nicht mehr gebraucht? Hat man dir die Gelegenheit zum Dienen entzogen? Nein, der Bedarf ist genauso groß wie vorher. Also, warum gibst du auf? Nun, du bist der Arbeit überdrüssig, also hast du vor, sie fallen zu lassen. Du hast erwartet, dass sie interessant ist, dass sie dir Kontakte schenkt, dass sie dir eine Stellung in der Gemeinde geben würde. Du dachtest, du würdest diese Arbeit mögen. Und eine Zeit lang hat sie dir gefallen, aber jetzt hast du keine Lust mehr. Ah, langsam verstehen wir. Du dachtest, die Arbeit würde dir dienen. Aber solange sie dir gedient hat, warst du motiviert, weiterzumachen. Aber jetzt, wo sie dir nicht länger dient, willst du sie aufgeben. Aber der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Nächste Überschrift, das Zuhause. Du wohnst mit einem Freund, einer Freundin zusammen. Und bitte, er spricht hier von einer WG, nicht von einer wilden Ehe, okay? Aber wir könnten das, was ich hier schreibe, genauso auf das Eheleben oder das Familienleben anwenden. Deine Freude wird von kleinen Frustrationen gestört. Geht es euch manchmal so im Familienleben? Du bist schnell, dein Freund ist langsam. Du bist ökonomisch, dein Freund ist extravagant. Du bist pünktlich und dein Freund ist unpünktlich. Du bist eine unordentliche Person und dein Freund ist umgekehrt. Du bist eine ordentliche Person und dein Freund ist unordentlich. Du willst alles auf eine ganz bestimmte Art und Weise gemacht haben. Dein Freund macht es irgendwie. So gibt es dauernd Reibereien. Aber warum? Weil du deinem Freund nicht dienen kannst? Ganz sicher nicht. Es geht darum, dass deine Liebe zur Ordnung oder was auch immer, deinem Wunsch, dass alles nach dir gehen soll, nicht gedient wurde. Oder vielleicht bist du die Person, die alles ganz locker sieht und es ärgert dich, dass deiner leichtfertigen Art zu leben nicht gedient wird. Stell dir vor, ihr versucht beide den Wunsch zu haben, nicht euch dienen zu lassen, sondern zu dienen und zu geben. Der glückliche Weg. Ich bin überzeugt, dass das Glück unseres Lebens gewaltig davon abhängt, mit welcher Einstellung wir der Welt jeden Tag begegnen. Wenn wir kommen, um uns dienen zu lassen, werden wir schnell frustriert und innerlich verärgert sein. Aber wenn wir kommen, nicht um uns dienen zu lassen, sondern um zu dienen, wird es ganz anders sein. Geben ist seliger als nehmen. Es ist besser zu dienen, als sich dienen zu lassen. Und es ist bei weitem edler. Wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Matthäus 20 haben wir heute gelesen. Das Selbst muss sterben. Und jetzt ein paar kurze Worte über das Heilmittel. Mit Sicherheit ist die Ursache aller Probleme und in all seinen Auswirkungen das Selbst. Und dieser alte Feind, das Selbst, muss gedemütigt dem Tod übergeben werden. Wir dürfen dem Selbst keinen Raum geben. Jemand hat mal geschrieben, ich sende dir meine besten Wünsche zum Geburtstag, ich hoffe, du bist tot. Und diese Person hat recht. Das Selbst muss sterben. Mit dieser Tatsache im Blick, in welch einem anderen Licht müssen wir es sehen, wenn uns nicht gedient wird? Willkommen Enttäuschung, willkommen Bedrängnis, willkommen Kränkung, willkommen Dornen und Disteln. Diese alle mögen sich in großen Gewinn verwandeln. Nicht das zu bekommen, was wir wollen, kann das Beste für uns sein. Wenn unsere Pläne durchkreuzt werden, kann das gut für uns sein. Wenn unsere Wünsche nicht in Erfüllung gehen, kann es ein Segen sein. Gedemütigt zu werden, kann großartig sein. Jedes Mal, wenn uns nicht gedient wird, gibt es eine neue Gelegenheit, das selbst sterben zu lassen. Und die Person, die uns verächtlich behandelt, kann als Freund behandelt werden, der uns hilft, unserem Erzfeind, das Selbst, einen kräftigen Schlag auf den Kopf zu versetzen. Das Selbst muss abgetötet werden, denn nur wenn das Selbst stirbt, können wir ein glückliches und siegreiches Leben leben. Letzte Überschrift: Christus muss leben. Aber es ist nicht genug, dass das Selbst stirbt. Etwas anderes muss auch geschehen. Christus muss leben. Das Selbst stirbt, Christus lebt. Und in dem Ausmaß, in dem das Selbst stirbt, kann Christus in uns leben. Lasst uns deshalb keine Angst haben vor dem Tod des Eigenlebens. Nur wenn das Selbst stirbt und Christus in uns lebt, sind wir jeden Tag fähig, neu in die Welt zu kommen, nicht um uns dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und in unserem kleinen Maß unsere Leben zu geben, um uns selbst zu opfern zur Ehre Gottes und zum Guten für die Menschen um uns herum. Ich denke, das sind wertvolle Worte, könnte man nicht besser formulieren. Wertvolle Worte an uns alle, besonders aber an alle, die irgendwie in Leiterschaft sind. Also unterstreiche dir hier die Verse 26 bis 28, druck sie dir aus, häng sie übers Bett, lern sie auswendig. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Das ist unsere Verfassung, das ist unsere Leiterschaftsphilosophie, die Jesus uns gegeben hat und vorgelebt hat. So lasst uns das bewusst einüben, okay? Lasst uns bewusst, wenn wir heute weiter in den Tag gehen und in diese nächste Woche, nicht denken: segne mich. Pastor, Bruder, Schwester, Frau, Mann, Kind, Mama, Papa, Oma, Opa, segne mich. Sondern lasst uns andersrum fragen: für wen kann ich ein Segen sein heute? Oder mit Jesus drüber reden. Jesus, wen sollen wir heute segnen? Sie? Ihn oder ihn? Ja, für wen können wir ein Diener sein heute? Redet mit ihm drüber. Wen kann ich beschenken mit meinen Gaben? Oder mit Ermutigung, mit Aufmerksamkeit? Wem kann ich mein Ohr leihen? Wem kann ich Gutes tun? Wenn wir so leben, dann wird unser Zusammenkommen und unser Familienleben noch so viel mehr Spaß machen und noch so viel auferbauender sein. Geben ist seliger als nehmen. Amen. Jesus, wir danken dir für dein Vorbild. Und Herr, wir bekennen das, dass das so total gegen unser sündiges, altes Fleisch ist, diesem Nachlass von dem Menschen, der wir vor unserer Bekehrung zu dir waren. Geht uns so oft gegen den Strich, zu sterben, uns zu verleugnen, uns nicht dienen zu lassen, sondern zu dienen. Und Herr, so brauchen wir deine Hilfe dafür. Ich bitte dich, zieh unser Herz, nimm unser Herz. Vater, wenn wir noch keinen Bock drauf haben, gib uns Bock drauf. Dann bringen wir dir das, mach uns willig, schenk uns das Willen und das Wollen und es Vollbringen. Und Vater, wir wissen, wir können nicht aus eigener Kraft so leben, wir brauchen die Zurüstung durch deinen Heiligen Geist. Und darum möchte ich dich bitten, Herr, segne uns mit deiner Kraft, segne uns mit deinem Geist, stärke du uns und Herr, sprich du zu uns, wenn wir hier rausgehen in den Alltag. Weis uns auf Personen hin, für die wir ein Segen sein können. Ganz konkret, ganz praktisch. Hier, heute, jetzt, wo wir gerade sind. Darum bitte ich dich, dass du uns so mitnimmst in diese Woche, in deinen Dienst an Menschen. In Jesu Namen. Amen.